Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute an diesem Sonntag, Sexagesime. Das ist lateinisch und das heißt der 60. Das soll heißen, es ist der 60. Tag vor Ostern. Aber wer ein bisschen rechnen kann, der weiß, das kann nicht hinkommen. Denn Ostern ist an einem Sonntag, jetzt haben wir auch einen Sonntag. Das kann nie hinkommen. 60 ist durch 7 nicht teilbar. Nein, es sind genau 56 Tage. 8 Wochen noch bis Ostern, aber so ein bisschen rundgerechnet kommt das dann hin. Ja. Das heißt aber, wir gehen auf die Passionszeit zu, wir gehen als im Kirchenjahr auf Ostern zu. Auf das wichtigste Ereignis für uns als Christen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Heute ist der Wahltag hier in Deutschland gewesen, kann man sagen. Ich hoffe, dass ihr alle wählen wart, sofern ihr wahlberechtigt wart. Die ersten Prognosen und Hochrechnungen sind rausgekommen, ändern können wir so nichts mehr dran. Da können wir auch in Ruhe Gottesdienst feiern. Das Thema dieses Sonntags im Kirchenjahr ist die Wirkung des Wortes Gottes. Was bedeutet Gottes Wort für mich, für uns? Und so handelt auch der Wochenspruch von diesem Thema, Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Lasst uns ein erstes Lied miteinander singen, von dem Lied Nummer 166, Tut mir auf die schöne Pforte, die Verse 1 bis 4. Pardon, vergessen habe ich noch den Chor zu begrüßen. Schön, dass der Gitarrenchor Wegbegleiter heute mitwirkt. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Wir hören euch ja gleich noch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle.
Und mit deinem Geist. Amen.
Der Psalm für den Sonntag Sexagesime ist der Psalm 119. In diesem Psalm geht es immer wieder darum, was Gottes Wort uns bedeuten kann. Dass Gott mit uns reden will, dass er sein Gesetz gibt, dass das Gesetz auch gut ist für uns. Die 10 Gebote zum Beispiel. Der Psalm 119 ist der längste Psalm der Bibel. 176 Verse. Und ich möchte gerne aus dem Psalm 119 einige Verse vorlesen, aus der Plattdeutschen Übersetzung, wie ich das neulich auch schon gemacht habe. Ich hoffe, dass ihr alle Plattdeutsch versteht, und wer kein Plattdeutsch versteht, dem bitte ich um ein großes Herz, dass er sich das trotzdem anhört und vielleicht doch das eine oder andere versteht. Und ihr versteht das sicher, wenn ich nicht alle 176 Verse vorlese, sondern nur einen kleinen Ausschnitt, nur ein paar Verse. Herr, dein Wort blieft mir in Ewigkeit, dann hätt in den Himmel sin Grund. Dein Wahrheit blieft für alle Tiden. Du hast die Ehe obset und der blieft bestaunen. Und die Ehe steigt mit Verdauung, so hast du das wollt, denn als ist die Todenz. Wenn dein Geboten nicht mein Trost wär's werden, dann werde ich in mein Elend untergehen. Dein Wort ist in mein Mund sollte als Hörnig. Dein Wort macht mich klug. Darum mir nacht ich all verkehrt pauten. Herr, dein Wort ist ein Lücht für mein Fort und macht mir die Pat leicht. Vor mir, so als du da tosert hast, dass ich lief und laut mir in mein Hob nicht zu schanden worden. Amen. Lasst uns beten, und ich möchte als Gebet Worte aufnehmen, die ich jetzt in diesen Tagen fand, in Gedichtform ein Gebet zum Anfang eines Gottesdienstes. Lasst uns beten. Die Glocken läuten, Herr, nun gib uns Stille. Wir sind ein kleiner Ton im Lobgesang. Wir wollen Danklied sein. Es ist dein Wille, dass aus der Stille wächst ein großer Klang. Die Glocken läuten, Herr, nun gib uns Weite. Wir sind ein kleiner Ort im Erdenrund. Nimm uns die Furcht, die Enge, Herr, und leite aus kargem Boden uns auf guten Grund. Die Glocken läuten, Herr, nun sei uns Segen, das Singen, Beten, Schweigen und das Wort. Wir sind beschwert, komm du uns selbst entgegen, gib uns Gewissheit, trag die Zweifel fort. Die Glocken läuten, Herr, woher wir kamen, was gestern war, was uns die Woche bringt, wir feiern Gottesdienst in deinem Namen. Die Glocken läuten, Herr, die Schöpfung singt. Amen. Und jetzt hören wir ein Kohlied.
Oh, Das Evangelium für den Sonntag, Sexagesime, ist das Gleichnis von Jesu vom vierfachen Ackerfeld. Wenn Jesus hier davon erzählt, wie die Samenkörner auf unterschiedliche Boden fallen, dann ist die Frage an uns, ob Gottes Wort bei uns auf fruchtbaren Boden fällt und wir es annehmen. Wir hören die Lesung aus dem Lukas-Evangelium im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Seemann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und es ging auf, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Lasst uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt zusammen das nächste Lied, Nummer 196, 1 bis 4. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Lass uns einen Augenblick lang still werden. Lass uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns reden kann. Wir werden still. Ja, am Abend dieses Sonntags sind wir hin und zusammen in der Kirche. Wir werden still vor dir. Lass uns hören, was du uns sagen möchtest. Öffne unsere Ohren und Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, geht euch das auch manchmal so wie mir, dass ich morgens aufwache und denke, was hast du da bloß für einen Quatsch geträumt? Ich glaube, jeder von uns könnte was davon erzählen, was man so geträumt hat. Und das kann ja wohl nicht angehen. Und man ist vielleicht ganz froh, so geht mir das oft, dass das doch die Wirklichkeit ist, was ich da geträumt habe. Ein großes Problem und ich komme irgendwie nicht weiter. Ich träume manchmal auch so von Gottesdiensten, dass die Kirche voll und die Zeit geht hin und die Glocken haben schon aufgehört und ich komme irgendwie nicht weiter. Oder ich stehe in der Kirche im Schlafanzug oder irgend sowas. Ja. Ja, so etwas kann alles sein, was man träumt. Und die meisten Träume, da sagt man, gut, dass das nicht so ist. Psychologen und so Traumforscher, gibt es ja auch, die forschen danach und sagen, ja, da kommt etwas aus dem Unterbewussten hoch. Verborgene Ängste oder Sorgen, die man so hat, die kommen dann durch die Träume zutage. Heute in der Predigtext geht es auch darum, dass einer, nämlich Paulus, einen Traum hat. Eine Erscheinung, wie es heißt in der Bibel. Und ich lese jetzt mal den Predigtext und wir können das mal bedenken, was daraus geworden ist. Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, also er hatte einen Traum. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Amen. Philippi. In Philippi sind sie angekommen, Paulus und seine Gefährten. Ist das nun das Ziel der Träume, die Stadt seiner Träume? Es ist schon eine besondere Stadt, diese Stadt Philippi. Römische Soldaten sind hier, an diesem Schnittpunkt zweier Heerstraßen. Philippi ist eine Siedlung, eine Stadt der Römer. Und dort wurden vor allen Dingen viele Veteranen angesiedelt. Also Leute, die im Heeresdienst waren, die entweder verwundet waren und nicht mehr Militärdienst sein konnten oder auch die zu alt waren für den Kriegsdienst. Und sie wurden da angesiedelt, haben da ihre Familien auch gehabt. Und sie kamen sozusagen aus aller Herren Länder. Und dort in Philippi, dort ist Paulus nun gelandet. In der griechischen Stadt, in der mazedonischen Stadt Philippi. Paulus und seine Leute, so denke ich mir, die fühlen sich hier fremd. Denn dort wird auch nicht Griechisch gesprochen, sondern Lateinisch. Das sind ja alles so römische Beamte und Soldaten, die haben dann immer Lateinisch gesprochen. Aber Paulus und seine Leute, sie haben sich angewöhnt, wenn sie irgendwo in eine Stadt kommen auf ihren Reisen, sie suchen erst einmal eine Synagoge auf. Das Gotteshaus der Juden. Sie waren selber ja Juden und waren selber jüdisch geprägt. Und das war ihnen auch wichtig, zu ihren Glaubensbrüdern und Schwestern zu kommen, die auch Juden sind. Aber in Philippi gab es keine Synagoge. Dort gab es keine Gottesdienststätte für die jüdische Gemeinde. Und es gab wohl auch gar keine jüdische Gemeinde. Denn um eine jüdische Gemeinde zu bilden, brauchte man 10 Männer. Und die waren offenbar nicht da. Paulus und seine Begleiter, sie gehen weiter aus der Stadt hinaus und gehen an einen Fluss, etwas außerhalb, und haben gehofft, da noch Leute zu treffen, die vielleicht Juden sind. Und tatsächlich, da trafen sie auf einige Frauen. Und die haben da offensichtlich gebetet oder was sie da auch gemacht haben. Jedenfalls, er hat sie da angetroffen und sie kamen miteinander ins Gespräch. Ich stelle mir vor, dass der Paulus recht verunsichert ist. Was soll ich hier jetzt? Oder war der Traum, komm rüber nach Mazedonien, doch ein falscher Traum? Ich bin dem gefolgt, dass mir im Traum so ein Mazedonier begegnet ist und mich gerufen hat. Vielleicht war das gar keine gute Idee, jetzt hierher zu kommen. Aber er hatte doch ganz deutlich die Stimme gehört. Komm rüber nach Mazedonien und hilf uns. Eigentlich hatten sie dort, wo sie waren, Troas, das ist eine Küstenstadt in Kleinasien, also der heutigen Türkei. Eigentlich hatten sie da bleiben wollen und dann weiterziehen wollen. Aber es heißt in der Bibel, der Heilige Geist hat ihnen das verwehrt, dass sie weiterziehen konnten. Was auch da gewesen sein mag, da hatten sie doch offensichtlich keinen Auftrag mehr. Und so haben sie sich auf die Schiffsreise begeben, ungefähr 250 Kilometer über die Ägäis nach Griechenland hin. Nach Neapolis. Neapolis ist griechisch und heißt auf Deutsch Neustadt. Auch eine damals ziemlich neue Stadt. Heute gibt es die Stadt auch noch, sie heißt Kavala. Und dort sind sie also angekommen und dann weitergezogen über Land nach Philippi. Und dort sind sie nun also. Die kleine Männergruppe trifft eine Gruppe von Frauen am Fluss. Und sie kommen miteinander ins Gespräch. Und es dauert offenbar nicht lange, da geht das Gespräch über Jesus. Was Paulus bei dieser Gelegenheit und in dem Gespräch gesagt hat, das ist nicht überliefert. Aber dass dort eine Frau war, die ihm aufmerksam zugehört hat, das lesen wir. Nämlich Lydia, eine Purpurhändlerin. Ihr Name weist darauf hin, dass sie aus Lydien in Asien stammt, also Kleinasien der heutigen Türkei. Nämlich, sie kommt aus der Stadt Thyatira. Als gottesfürchtige Frau wird sie in der Bibel bezeichnet. Gottesfürchtig, so wurden damals Leute genannt, die offen waren für den jüdischen Glauben an den einen Gott. Die Griechen, die hatten ja viele Götter, die Römer auch. Aber die Juden hatten nur einen Gott. Und es gab manche, die nicht Juden waren, die aber das ganz interessant fanden, dass die Juden nur an einen einzigen Gott glaubten. Und auch die Lehren der Juden fanden sie ganz interessant. Aber sie gehörten ja nicht zu dem jüdischen Volk. Aber sie wurden dann als gottesfürchtig bezeichnet. Und dazu gehörte also auch die Lydia. Sie beschäftigte sich also mit Gott und mit dem Glauben und wie das alles so ist. Und da fand sie das sehr interessant, dass Paulus ihr erzählte, ja, Gott, den können wir ja nicht sehen. Die anderen Religionen, die haben ihre Götterstatuen und so und ihre Abbildungen. Aber wir können Gott nicht sehen, wir sollen Gott auch gar nicht sehen. Gott ist unsichtbar, aber er ist doch Mensch geworden. An Jesus können wir das sehen. Jesus ist Gottes Sohn. Gott ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden. Und in Jesus hat Gott gezeigt, dass er uns liebt und dass er alles für uns tut. Und wir müssen nicht viele gute Werke tun, um versuchen, in den Himmel zu kommen, um Gott gnädig zu stimmen. Nein, Jesus, der Sohn Gottes, der hat sich wie ein Verbrecher ans Kreuz schlagen lassen. Und er, so erzählt es Paulus, er hat gebüßt für all unseren Unglauben, für unsere Zweifel, für unsere Schuld. Er ist gestorben, damit wir leben können in Ewigkeit. Und er ist auferstanden am dritten Tag. Und das ist für uns Grund der Hoffnung über den Tod hinaus. So ähnlich wird Paulus wohl der Lydia erzählt haben, was der Glaube an Jesus Christus bedeutet. Und dann mag er auch erzählt haben von dem großen Vorhang, der im Tempel, im jüdischen Tempel war. Und dieser Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und Lydia, die Purpurhändlerin, die also mit wertvollen Stoffen handelt, vielleicht auch mit Teppichen und Vorhängen, die kennt sich aus in diesem Gebiet und weiß, wenn ein großer Vorhang zerreißt, das ist ganz schwierig, den wieder zu flicken, das geht eigentlich gar nicht, das wieder zusammenzunähen. Aber Paulus sagt, den braucht man noch gar nicht zusammenzunähen, der Vorhang ist offen, wir haben Zugang zu Gott, wir können zu ihm beten, ganz direkt. Wie gut. Und das ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Das Neue Testament ist auch für uns. Wir haben Zugang zu Gott. Jesus hat uns den Weg gebahnt hin zu ihm. Er sagt von sich selber, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wer an mich glaubt, der kommt zu Gott. Nun ist für uns Menschen nicht mehr unsere Leistung gefragt, nicht einmal unsere frommen Leistungen. Nicht unsere Opfer sind nötig, nicht unsere guten Werke zählen bei ihm. Nicht, was wir gespendet haben, sondern nur, dass wir das dankbar anerkennen, dass Jesus auch für mich, auch für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wer an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und Gott hat damit gezeigt, ich habe euch lieb, ich bin auf eurer Seite. So ähnlich mag auch Paulus geredet haben. Und Lydia, von ihr heißt es, der Herr tat ihr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Sie hat nicht nur einfach zugehört oder sogar oberflächlich zugehört, so wie man sagt, aus einem Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Nein, sie hat die Worte von Paulus gehört und es hat ihr Innerstes berührt, ihr Herz. Wenn wir sagen, etwas geht mir zu Herzen, dann meine ich ja, das berührt mich ganz tief in meinem Innersten. Und so hat die Lydia das auch erlebt. Sie merkte, was Paulus da sagt, das hat mit mir, mit meinem Leben zu tun. Gott ist für mich da. Und Jesus ist auch für mich gekommen. Er ist auch für mich gestorben und auferstanden, damit ich mit ihm leben kann. Und sie merkte, Lydia merkte, Gott, der spricht mich selber an. Durch seinen Geist tut er das. Und Paulus ist nicht der fremde Mann, der mir irgendwelche Geschichten erzählt. Gott selber spricht mich an. Ich bin gemeint. Und so gehen ihr die Worte, die sie hören, zu Herzen. Sie merkt, Gott meint mich. Und wenn wir hier zum Gottesdienst zusammen sind, dann hören wir auch ganz alte Worte aus der Bibel. Und ihr hört die Predigt des Pastors oder der Pastorin dazu. Vielleicht findet ihr die Worte interessant, die gesagt worden sind. Vielleicht findet ihr sie auch langweilig. Und guckt lieber auf euer Smartphone oder so. Aber vielleicht sind sie ja auch ganz wichtig. Kann natürlich auch sein, dass sie ärgerlich sind für dich. Aber ich hoffe, dass sie auch dich froh und dankbar machen. Und es ist sicher gut und wichtig, dass ein Prediger oder eine Predigerin sich gut auf eine Predigt vorbereitet. Es ist sicher gut, so interessant und lebensnah wie möglich zu predigen. Aber das Wichtigste ist, dass auch diese Worte in einer Predigt, wie jetzt auch im Gottesdienst, nicht nur die Ohren erreicht, sondern auch die Herzen. Dass die Hörer merken, hier spricht Gott mich selbst an. Hier will er mir etwas sagen. Hier werde ich persönlich angesprochen. Aber dieses kann der predigt, mich bewerkstelligen, vielleicht durch eine Redebegabung, auch nicht durch eine gute Vorbereitung, auch nicht dadurch, dass er sehr klug redet oder dass er vielleicht ganz einfach redet und schnodderlich redet oder so. Es geht nur dadurch, dass Gottes Geist wirkt. Und wenn ich eine Predigt beginne, so wie gerade eben auch, mache ich mir das auch bewusst. Es geht nicht einfach darum, dass ich euch jetzt mal meine Meinung erzähle oder meine Ansichten, sondern es geht ja gar nicht um mich. Es geht darum, dass ihr als Hörende, dass ihr hört, was Gott sagen will. Und darum beginne ich eine Predigt immer mit einer kurzen Zeit der Stille und einem kurzen Gebet. Und oft beende ich dieses kurze Gebet so wie gerade eben auch, dass ich dann sage, öffne unsere Ohren und Herzen für dich und für dein Wort. Manche Pastoren oder Pastorinnen benutzen auch andere Formulierungen. Finde ich auch sehr gut eine Formulierung, die heißt, Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Ja, vielleicht ist es nur ein Wort oder ein Satz, dass man von einer Predigt alles wieder vergessen hat. Aber dass dieser eine Satz, der hat mich bewegt, der hat mich berührt. Und darum bin ich dankbar dafür. Schön, wenn dieses so ist. Aber wie gesagt, das können wir nicht machen, nicht bewerkstelligen. Darum können wir nur bitten, immer wieder. Und bei Lydia war das damals so, dass Gott selbst ihr Herz angerührt hat und hat ihr das Herz geöffnet. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild mit dem geöffneten Herzen, dass das Herz offen ist. Und Paulus, der mag gedacht haben, jetzt weiß ich doch, warum ich hierher nach Mazedonien gekommen bin. Da ist eine Frau, die Lydia, und sie ist offen für das Evangelium, für die gute Nachricht von Jesus. Es war doch gut, dass ich dem Ruf des Mazedoniers gefolgt bin, den ich im Traum gehört habe. Dabei kann man sagen, das war ja nur eine einzige Frau. Lohnt sich dafür die weite Reise. Aber wir lesen auch, dass das Kreise zieht. Da ist nicht nur die Lydia, der Paulus dann von dem Glauben erzählt und auch dann, dass er davon erzählt, wenn du wirklich an Jesus glauben möchtest, dann lass dich als Zeichen dafür auch taufen. Das zeigt halt, du gehörst zu Gott, du gehörst zu Jesus. Und dann sagt sie, ja, ich will mich taufen lassen, aber alle, die bei mir in meinem Haus wohnen, auch. Das heißt, sie ließ sich taufen mit ihrem Haus, dann heißt das nicht mit dem Gebäude, mit dem Haus hat sie sich nicht taufen lassen, sondern mit allen, die da wohnen. Es wird nicht erzählt, ob sie verheiratet war oder ob sie Kinder hatte, aber wenn sie eine Kauffrau war, hatte sie bestimmt Bedienstete, Angestellte oder Sklaven. Alle, die bei ihr im Haus wohnten, die wurden getauft. Und so entstand eine kleine Gruppe von denen, die jetzt zu Jesus gehören. Allerdings, es ging dann nachher auch noch weiter. Es wird auch berichtet in der Apostelgeschichte, dass ein Gefängnisaufseher zum Glauben an Jesus kam. Und so kam es zu der ersten kleinen christlichen Gemeinde in Griechenland, in Europa. Ob das wohl alles echt war bei der Lydia? Oder hat sie so im Überschwang der Gefühle gesagt, oh ja, das ist alles so toll und jetzt lasse ich mich taufen. Vielleicht hat sie da so ein bisschen rausgehört, es könnte sein, dass Paulus doch auch ein bisschen skeptisch war. Na, ist das auch alles echt? Und darum sagt sie zu ihm, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Das heißt, wenn ihr es anerkennt, wenn ihr das auch denkt, dass es richtig ist und echt ist, dass ich es da glaube, dann als Zeichen dafür, dass ihr mir glaubt und vertraut, kommt in mein Haus. Meine Türen stehen offen. Wie schön ist das? Sie hat nicht nur ihr Herz geöffnet, sie hat auch ihr Haus geöffnet. Und wir wissen nicht, wie viele Leute bei Paulus waren, aber eine kleine Gruppe wird das gewesen sein. Sie alle sind eingeladen und sind Gäste bei Lydia. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das Evangelium von Jesus immer weiter ausgebreitet. Philippus ist weitergezogen durch andere Städte in Griechenland. Und später hat sich ja der christliche Glaube immer weiter ausgebreitet. Die Kirche ist entstanden in mehreren Ländern Europas und jetzt mittlerweile in der ganzen Welt. Überall auf der ganzen Welt gibt es christliche Gemeinden. Manchmal sind sie ganz klein. Manche haben mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Aber mancherorts sind es auch ganz große Gemeinden. In Afrika, in manchen Teilen Afrikas wird berichtet, dass da große Bewegungen stehen, dass zu Hunderten und Tausenden die Menschen sich dem christlichen Glauben zuwenden. Bei uns in Deutschland und auch in ganz Europa ist es so, dass die Zahlen eher zurückgehen. Manche fragen, wie wird das wohl mit dem sogenannten christlichen Abendland? Es sind immer weniger, die vom christlichen Glauben geprägt sind. Aber es sind bei uns immer wieder Menschen, denen Gott das Herz auftut. Nicht die große Bewegung, aber Einzelne, immer wieder Einzelne, die hören Gottes Wort, wie hier in Hesel oder wo auch überall gepredigt wird. Sie hören es, nehmen es auf und es geschieht, dass Gott ihnen ihr Herz auftut. und dass Keimzellen entstehen, dass Gemeinden entstehen und auch wachsen. Lass uns das zu unserem Gebet machen, dass Gottes Wort offene Herzen findet, dass Gottes Wort gepredigt werden kann, dass Menschen es aufnehmen und dass Gottes Wort Menschenherzen verändert. Dass es bei uns verändert, bei Menschen, die um uns herum sind und auch hier in der Gemeinde. Amen. Und jetzt hören wir ein Chorlied.
Noch Folgendes bekannt zu geben. Vielen Dank an alle, die den Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom letzten Gottesdienst am 16.02. betrug 116,28 Euro. Es wurde ein Geburtstagsdank für die Gemeindearbeit in Höhe von 50 Euro im Gemeindebüro abgegeben. Vielen Dank an alle Geberinnen und Geber. Die heutige Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, ist bestimmt für die diakonische Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Wegen der häufig fehlenden Barrierefreiheit und der zusätzlich notwendigen Unterstützung ist das Verreisen für Menschen mit Behinderung viel aufwendiger und teurer. Auch andere Dinge des täglichen Lebens müssen anders und aufwendiger gestaltet werden. Mit dieser Kollekte unterstützen Sie Menschen mit Behinderung bei der Realisierung ihres Wunsches nach sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe. Hierzu zählen sowohl Projekte der Freizeitgestaltung als auch der Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung. Wir laden herzlich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag ein. Der Gottesdienst am 2. März um 10 Uhr wird von Lektorin Hermine Elsner gestaltet. Herzliche Einladung dazu. Mögen Worte aus Hebräer 3, Vers 15 Sie in den nächsten Tagen begleiten. Deshalb heißt es, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht starrsinnig und verstockt eure Herzen nicht. Wir singen jetzt das Lied 197, Vers 1 bis 3.
Jesus Christus, du ermutigst uns, dir ganz zu vertrauen. Du schenkst uns Brüder und Schwestern im Glauben, denen wir vertrauen können, wie Lydia einst dem Apostel Paulus. Gehe mit jedem von uns an seinen Ort, hinein in seine besonderen Erfahrungen, Anliegen, Sorgen und Erwartungen. Sei und bleibe du gegenwärtig und wirksam unter uns. Herr Jesus Christus, öffne die Herzen der Menschen für dich, öffne mein Herz für dich, öffne unsere Herzen für die Menschen, öffne und besiege die Verbitterten, die Hoffnungslosen, die Selbstsicheren, die Trägen, die Ausgebrannten, die hilflosen Herzen und fülle sie mit deiner Kraft. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für alle, die sich heute in deinem Namen versammelt haben. Wir bitten dich für die Welt, die ein mutiges, klares und fröhliches christliches Zeugnis so nötig hat. Sei bei allen, die ein solches Zeugnis unter schwierigen Bedingungen geben, vor allem unter muslimischen Regierungen und in Ländern, wo nur eine kleine Zahl von Christen lebt. Steh ihnen bei in Anfechtungen und lass sie nicht verzagen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um Weisheit für die Mächtigen dieser Erde, die in deinem Auftrag für Recht und Frieden sorgen sollen. Um Nüchternheit für die, die in Presse, Rundfunk und Fernsehen und den sozialen Medien Verantwortung tragen. Wir bitten um Liebe und Beständigkeit für Eltern und Lehrer, um Verträglichkeit in den Familien und Häusern, um offene Hände und Herzen für die Armen und Verlassenen, um Heilung und Geduld für die Kranken, um Hoffnung des ewigen Lebens für die Sterbenden. Herr, du weißt, was wir brauchen und was deiner schwachen Kirche und der verwirrten Welt zum Besten dient. Wir bitten dich auch für das Wahlergebnis bzw. für die Parteien, die beauftragt werden, eine Regierung zu stellen. Gib, dass eine gute Regierung zustande kommt, zum Wohl der Bevölkerung hier in Deutschland. Herr, wir sind in deiner Hand. Deine Gnade rühmen wir. Und wir beten dich gemeinsam und erheben uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wieder Platz nehmen, wir hören nämlich noch einmal ein Chorlied.
Bevor nachher alle nach Hause gehen, wollte ich noch eben sagen, dass wir gleich zum Abendbrot im Martin-Luther-Haus noch einladen. Der Kirchenvorstand hat gebacken und es sind alle herzlich eingeladen.
Thank you.
Der Tag ist hin, der Abend eigentlich auch. Wir haben also noch Zeit genug, zum Abendbrot zu kommen. Und das endgültige Ergebnis der Wahl steht sowieso noch nicht fest. Darum können wir in Ruhe noch Tee trinken und sehen, dass der Kuchen noch alle wird, die es gebacken haben. Die wollen ja nichts wieder davon mit nach Hause nehmen. Eine kleine persönliche Anmerkung noch. Vielleicht habt ihr das auch so ein bisschen gemerkt. Ich bin etwas erkältet. Ich verabschiede euch ja gerne mit Handschlag, aber ich wollte das heute gerne ohne Handschlag machen. Beziehungsweise, wer denkt, ist egal, ich bin auch erkältet oder ich lasse mich sowieso nicht anstecken, der kann mir auch die Hand hinhalten. Lasst uns das so machen. Wer mir die Hand hinhält, dem halte ich sie dann auch mit. Da schlage ich auch ein. Aber ich habe großes Verständnis dafür, wenn ihr sagt, nee, lieber nicht. Das können wir dann also so machen. Nicht, dass ihr nachher erzählt, ja, ich war in der Kirche und der Pastor hat mich angesteckt. Ja, lasst uns nun unter Gottes Segen uns stellen und ich bitte zum Segen aufzustehen. Geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.